Liebe Menschen an den Endgeräten, Boys of Summer, der 80er Podcast, ist zurück. Mein Name ist Alex Klug und während der liebe Eckhardt gerade mal das tut, was ich den Rest des Jahres mache, nämlich schön die Füße hochlegen, widme ich mich in dieser Folge einem Thema, zu dem Eckhardt gesagt hat, klar kenne ich die, aber strange sind die schon. Es geht um die viele, viele, viele Jahrzehnte umfassende Band Sparks. Und dafür habe ich mich nochmal mit einem richtigen Experten im Boys of Summer Außenstudio direkt am Bodenseeufer getroffen. Seid gespannt. Boys of Summer, der 80er Podcast, ist zurück. Und heute geht es um eine Band, die vielleicht nie so richtig in war, aber im Grunde immer ihrer Zeit voraus, und zwar die Sparks. Und dafür habe ich einen Mann, der ebenfalls immer seiner Zeit voraus war, heute bei mir.
Ist noch jemand zu Gast?
Das ist Michael Schuh von Laut.de. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Schön, hier zu sein.
Jawohl, nach vielen Folgen wieder. Wer sich noch erinnert, kann gerne mal nachhören. Folge 27, Schwarze Feier, Depeche Mode Talk mit Michael Schuh. Da haben wir schon mal mit dir gesprochen.
Das war sehr schön. Ich erinnere mich gerne.
Jawohl. Du bist Musikredakteur beim wunderbaren Portal laut.de und hast dich gerade so investigativ mit der besagten Band beschäftigt, die weit über ein einziges Jahrzehnt hinausgeht, aber eben auch in den 80ern sehr viele Alben rausgebracht hat. Die Sparks haben insgesamt 28 Alben rausgebracht. Ja. Wie nähert man sich dem an?
Das stimmt. Investigativ möchte ich mal so dahingestellt lassen, aber schön, dass du das so nennst.
Auf Podcast-Level.
Ja, ich habe tatsächlich, mache ich das ja schon eine Weile bei laut.de, und da muss man sich ja auch selber immer wieder vor Herausforderungen stellen. Und während die Kolleginnen zum Beispiel sämtliche Wu-Tang Clan-Songs ranken, habe ich mir dann mit den Sparks eben auch selbst eine neue Herausforderung gesucht, denn ich kannte natürlich nicht alle 28 Alben aus dem FF, schon gar nicht die 80er-Alben. Passend, dass ich heute in einem 80er-Podcast zu Gast bin, aber ich freue mich trotzdem. Und habe das dann zum Anlass genommen, mich da reinzufuchsen. Und als Musikfan, als Liebhaber, als Nerd ist es halt einfach toll, wenn man eh schon Interesse gefunden hat an einer Band wie den Sparks. Ich liebe viele ihrer Songs, ihre Cover, die Typen an sich. Es war dann einfach ausschlaggebend genug für mich, da ein bisschen Feuer zu fangen und das Ganze dann aufzubereiten. In, 28 Mini-Reviews von Alben, wenn du so möchtest.
Und die Sparks haben wirklich viel mitgemacht. Die haben Queen als Vorband erlebt. Ron Mayall wurde von Paul McCartney persönlich parodiert. Da kommen wir vielleicht später auch noch zu. Und trotzdem sagen viele, und ich entnehme es auch ein bisschen deiner Liste, dass die 80er nicht unbedingt die qualitativ hochwertigste Phase waren. Aber genau das wollen wir jetzt heute einmal klären. Also, wenn man mal deine Liste aufruft mit 28 gerankten Alben, dann sehen wir recht schnell, die 80er landen sehr weit hinten. Und ich glaube, das bestplatzierte Album ist auf Platz 14 oder 15 wirklich gelandet.
Okay, das klingt natürlich jetzt hart, wenn man das so ausgesprochen hört, ja?
Ja, das klingt so ein bisschen auch ein bisschen, gleichzeitig ist aber ein Album von 1979 ja sehr weit vorne. Das klingt so ein bisschen nach Pionierarbeit, wo man dann aber hinterher nicht ganz, anschließen konnte, hinterhergekommen ist.
Ja, das war schon so eine Zäsur in der Karriere. 1979 waren die Jungs ja auch schon immerhin 8 Jahre dabei, und aber eigentlich schon 15, weil die haben auch Ende der 60er schon Musik aufgenommen, nur hat es niemanden interessiert. Also damals auch noch nicht mal Labels. Und 79, das von dir angesprochene Album, Number One in Heaven, entstand mit Giorgio Moroder, den viele natürlich auch von Daft Punk später kennen, dieser berühmte Song über ihn, mit ihm. Aber damals...
Bei Moroder.
Richtig, aber damals, 79, war Giorgio Moroder einfach nur in Anführungsstrichen ein Produzent, der mit Frauen gearbeitet hat, wie Donna Summer. I Feel Love war der Tanzbodenbrecher 2 Jahre zuvor, und dann waren die Sparks tatsächlich die erste Band, mit der er gearbeitet hat. Und die Sparks selber hatten mit Synthesizern vorher wenig am Hut, bis gar nichts, kamen so ein bisschen aus ihrer Glam-Phase raus, 76, 77, 78, während Punkrock England und die ganze Welt überrollte, standen sie also einmal mehr neben sich und waren außerhalb des Interesses der Musikhörerschaft. Dann haben sie eben entschlossen, dass sie ein Album machen, mit jemandem, von dem sie gar nicht glaubten, dass er Interesse hat, hatte er aber. Und so entstand ein Synthie-Pop-Album, das eigentlich schon Anfang 78, glaube ich, fertig war. Aber ein Jahr lang hat sich auch kein Label dafür interessiert, trotz des bekannten Namens von Moroder. Und als es dann erschienen ist, also ein bis anderthalb Jahre später, hat es schon so moderaten Erfolg, aber es hat natürlich vor allem Einfluss genommen auf die dann folgenden 80er und die sicher von dir jetzt schon mitgedachten Acts wie Yazoo, Depeche Mode, Pet Shop Boys und wie sie alle heißen. Das war natürlich, da waren sie einfach vorne dran mit diesem Album. Ja.
Ist das so eine Kritikeransicht oder haben die Bands auch selber angegeben, dass die Band dieses Album konkreten Einfluss für sie wäre, die du gerade genannt hast?
Von Depeche Mode gab es auf jeden Fall die Anerkennung in Form von einer Coverversion. Allerdings nicht von diesem Album, sondern von dem Song Never Turn Your Back from Mother Earth. Der ist ein bisschen älter. Den hat Martin Gore gecovert und auch die Band für so eine Fanclub-Veröffentlichung war das damals nur. Die größte Anerkennung war, glaube ich, von Vince Clarke selber. Also Vince Clarke, Erasure, Yazoo, Songwriter, der hat in der bekannten Doku über die Band The Sparks Brothers, hat er ja selber gesagt, dass die Art und Weise, wie Ron Mail, also der Keyboarder von den Sparks, wie er hinterm Keyboard sitzt, nämlich mit starrer Miene, mürrischer Gesichtsausdruck, ernst, dass das eben alleine schon die Haltung hat, halt zahlreiche Leute wie ihn selber als Keyboarder, aber eben auch zum Beispiel Chris Lowe von den Pet Shop Boys.
Ja.
Beeinflusst.
Du hast gerade schon angesprochen, die Doku des Sparks Brothers von 2021, die ist ja auf jeden Fall ein bisschen mit der Grund, warum die Band jetzt in wahrlich frohem Alter noch mal ein bisschen mehr ins Rampenlicht gerückt ist.
Ja, auf jeden Fall. Die Doku hat sehr viel zum Neuentfachen des Hypes quasi, sag ich mal, beigetragen, wobei man fairerweise sagen muss, schon ein paar Jahre zuvor, 2017, sind sie nach ein paar Jahren wieder mit Hippopotamus ins Rampenlicht zurückgekommen. Das wiederum angefacht war durch die vorherige Kollaboration mit Franz Ferdinand. Die Band, also die Kollabo hatte auch niemand auf dem Zettel. Und als sie dann erschienen ist, natürlich haben Franz Ferdinand zahlreiche junge Fans mitgebracht, die von Sparks noch nie was gehört haben. Und so, das liebe ich halt auch an der Band, die haben sich einfach nie von keinem, ob kommerziell oder nicht, von keinem Misserfolg, haben die sich irgendwie aus der Bahn werfen lassen. Sie haben einfach immer weitergemacht und
kein neuer Name, also klar, neues musikalisches Konzept, aber es wurde nie irgendwie so versucht, die Produktverpackung jetzt irgendwie.
Ja, oder sich dem Zeitgeist irgendwie an den Hals zu werfen. Also sie hatten wirklich genügend Momente, wo ihnen das Wasser bis zum Hals stand, weil sie einfach wieder total out waren. Und trotzdem haben sie sich einfach künstlerisch immer versucht, weiterzuentwickeln, ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste im Falle von Anbiederungen. Und auf sowas stehe ich natürlich total. Das ist einfach bewundernswert ohne Ende, wenn solche Künstler, Künstlerinnen durchhalten und dann eben jetzt den späten Erfolg, sei es durch die wirklich tollen jüngeren Platten der Vergangenheit oder die Doku oder das Musical Annette, das sie vor ein paar Jahren auch gemacht haben. Sie bekommen von allen Altersklassen, ich habe es jetzt neulich auf einem Konzert in Köln selbst erlebt, werden sie quasi hofiert. Wir sprechen jetzt ja auch von zwei Menschen, die, ich glaube, 76 und 79 Jahre alt sind.
Das durchhalten
wir. Ja. Das ist wirklich toll. Also AC/DC sind ja ähnlich alt, ja.
Aber
füllen Stadien, schon was länger. Aber ja, kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. AC/DC spielen natürlich ihre Hits, die teilweise 40 Jahre alt sind.
Die wissen, was da liefern müssen, ja.
Genau.
Bei all den Bands, die du jetzt gerade genannt hast, die irgendwie darauf auch Bezug genommen haben, bis in die heutige Zeit hinein. Ich muss da so ein bisschen, ich habe es letztens bei Nine Inch Nails nochmal gelesen, Your Band's Favorite Band. Das ist die
Reihe.
Und das klingt jetzt hier auch so nur halt, ohne die ganz großen kommerziellen Erscheinungen vorher. Du hast jetzt gesagt, dass sie sich nie an irgendeinen Zeitgeist angebiedert hätten. Jetzt gehen wir mal davon aus, mit allen Einflüssen, die du nennst, dass die aber irgendwie 79 so Teil einer späteren 80er-Synthpop-Initialzündung waren. Da müssen wir uns natürlich aber schon mal kurz die Alben der 80er von Sparks selbst angucken. Ja. Es sind nämlich 7 an der Zahl. Wir können ja mal ganz, ganz schnell durchfliegen, weil da sind ja auch nochmal einige Brüche in den Arrangements, in der instrumentalen Ausgestaltung auf jeden Fall drin. Also es ist ja, ist immer die Frage, ist das jetzt ein Brechen mit Erwartungen oder ist das doch ein Versuch, vielleicht nochmal anders anzuknüpfen? Wir haben direkt zum Anfang des Jahrzehnts 1980 Terminal Jive. New Wave und Disco Rock, kann man das so sagen?
Ja, das war so ein bisschen Ich glaube, das war eine Phase, die hat sie selber so ein bisschen überrascht, weil Giorgio Moroder fand die Arbeit auch toll, 1979, und hat dann im Jahr drauf aber keine Zeit gehabt. Der war nicht available, hat aber zur Band gesagt, natürlich veröffentlicht ihr noch bei mir, aber ich bin halt nicht persönlich dabei. Fahrt mal nach München in die Musicland Studios und macht da das Album. Und er war wohl noch in die Auswahl der Songs involviert, aber alles andere haben die Sparks gemacht. Und da kam dann aber wieder viel mehr Gitarre dazu. Also ein Move, den ich jetzt nicht so ganz verstehe. Klar, New Wave, kannst du sagen, war damals immer noch angesagt. Aber so grundsätzlich hätten sie meiner Meinung nach einfach nochmal das Konzept vom Vorgängeralbum weiterfahren können.
Wir sind ja noch in der Phase, wo sich jetzt, würde ich mal sagen, auf dem generellen Musikmarkt gerade noch so die Ausläufer einer funkigen Disco-Bewegung langsam. Ja, also wir sind noch nicht an dem Zeitpunkt, wo jetzt Synthesizer irgendwie so günstig wurden oder so massenkompatibel wurden, dass sich das jede jüngere Band leisten konnte. Aber ja.
Ja, genau. Also sie hatten da, glaube ich, auch einen Hit drauf, der aber, und das sollte die nächsten Platten und das ganze Jahrzehnt eben andauern. Wenn es einen Hit gab, dann war der nur in einem Land quasi erfolgreich. Aber es gab nicht diesen weltumspannenden Hit wie Wild Boys, Just Can't Get Enough, sage es selbst. Ja. Es gab die ganzen 80er-Hits, die kommen sollten und die sich wirklich musikalisch auch so ein bisschen auf das Sparks-Album von 79 berufen oder auf die Art der Komposition, wie man eben ein Synthie-Pop-Album als Band, als Duo machen kann, berufen. Da hatten die Sparks einfach keinen durchschlagenden Hit. Und das war so ein bisschen das, was ihnen letztlich dann 88 nach dem letzten Album vorläufig das Genick gebrochen hat.
Genau, ne? Der eine Hit, der sich irgendwie passieren konnte, war When I'm With You in Frankreich.
When I'm With You, genau. Das war schon ein großer Hit in Frankreich. Sie haben teilweise dann nur in Frankreich getourt. 79, 80 waren sie gar nicht auf Tour. Also vor 1980, vor dem Terminal Jive Album, waren sie gar nicht auf Tour. Da sagte Ron Mayall mal, sie hatten einfach keinerlei Vorstellung, wie sie ohne Band diesen computerfabrizierten Sound auf die Bühne bringen sollten. Das alte Kraftwerk-Phänomen. Wie sollen wir denn diese Studiocomputer 2x2 Meter auf die Bühne schleifen? Und daher haben sie so ungefähr 1,5 bis 2 Jahre Tourpause gemacht.
Aber wo du gerade schon sagst, ohne Band, dann erklär uns da nochmal für komplett Unwissende jetzt, wie kann man sich denn die Arbeitsteilung oder die Aufteilung bei den Sparks genau vorstellen?
Ja, das ist relativ leicht erzählt, weil den Nukleus dieser Band, den bilden wirklich nur die beiden Brüder, Ron und Russell Mayall. Wissen viele auch nicht, dass es Brüder sind, sehen sich jetzt vielleicht auch nicht so ähnlich wie Noel und Liam Gallagher.
In den besten Zeiten, genau.
Genau, aber sie sind sowieso das komplette Gegenteil. Also sie sind freundlich, sie haben sich lieb und niemand kennt sie.
Ich hätte eine gute Auflösung mit Streit auf Twitter und dann eine Reunion irgendwie zu größerem Erfolg später verholfen. Man weiß es nicht, ja.
Genau, und am Anfang waren sie eben nicht zu zweit, sondern hatten eine Band bei ihren ersten Alben. Ihr Durchbruchsalbum war ja 1974 Kimono My House. Ich muss jetzt kurz ausholen, Alex. Da hatten sie nämlich auf Anraten der Plattenfirma sind sie nach England gegangen, weil in London war einfach Glamrock viel größer. Dadurch hat sich dort eine neue Band gefunden. Also es waren nicht mehr ihre Kumpels aus L.A., sondern das waren dann einfach Studiomusiker. Und ab da waren die Sparks eigentlich immer bei ihren Albumaufnahmen mit Studiomusikern, die sich abgewechselt haben am Start. Bis zur Arbeit mit Moroder, über die wir gerade gesprochen haben. Da waren sie dann wirklich wieder zu zweit mit dem bekannten Produzenten. Und dann begannen die 80er. Und das war auch ein Auf und Ab im Bandgefüge. Also Terminal Jive, die haben sie noch zu zweit gemacht. Und dann ging es aber mit der nächsten los, dass sie eine Band quasi auch wieder in L.A. kennengelernt haben, wo der Funke dann übergeflogen ist und wo sie dann, glaube ich, 4 Alben gemeinsam gemacht haben bis 1986.
Wurden die Leute dann feste Bandmitglieder oder war das dann ergänzende?
Die wurden feste Bandmitglieder, die haben dann eben auch wieder das Rock-Element reingebracht, Gitarre, Bass, Schlagzeug, was natürlich, könntest du jetzt sagen, eine komische Idee ist in den 80ern, wo ja die ganzen Synthie-Pop-Bands dann populär wurden. Aber die Sparks hatten einfach Bock auf Konzerte und die wollten wieder mit einer Band auf Tour gehen und das haben sie dann jahrelang gemacht.
Jetzt sind wir ja mitten im nächsten Album, das ist schon halb angesprochen, Boom That Sucker von 1981, genau, mit der frischen Bandbesetzung, aber du hast es in deinen Texten als kreative Sackgasse tatsächlich beschrieben.
Ja, es war so ein bisschen schwierig. Also, was ich in dieser Phase einfach grandios finde, sind die Albumcover. Also, Wump That Sucker. Da gab es auch so einen Promo-Auftritt von Ron und Russell im Boxring in London. Und da haben sie dann auch gleich die Promo-Fotos fürs Cover gemacht. Also ästhetisch einfach großartig. Künstlerisch, ja, wie gesagt, da war zum ersten Mal die Band dabei und es klang dann schon alles New Wave-ig, aber das Problem war in dieser Phase, wir sind jetzt 81, da war echt schon einiges. Duran Duran haben losgelegt und es gab wirklich einige Bands, die diesen Sound hatten und die das klassische 80er-Instrumentarium von den Fairlight-Synthes etc., die das verwendet haben. Und rückblickend klangen die Sparks da einfach sehr, sehr gleich, so wie andere Bands, sodass es halt nicht mehr so herausragend war. Also ihr Alleinstellungsmerkmal ging so ein bisschen unter auf diesen 80er-Platten, fand ich.
Also im Grunde haben sie einfach nur, nachdem sie irgendwie einen ganz guten Grundstein gelegt haben, dann einfach nochmal eine Kurve genommen, die sie am Ende wahrscheinlich einfach sehr viel Zeit gekostet hat. Das ist ja, man könnte wahrscheinlich sagen, es ist so der letzte echte Versuch gewesen, ein Rockpublikum zu erreichen in dem Sinne.
Nee, kann man so nicht sagen. Also ich möchte mich jetzt gar nicht verbessern, weil ich am Anfang gesagt habe, die Sparks haben sich eigentlich nie angebiedert. Sie haben schon ihr Ding durchgezogen. Die Lyrics von Ron waren nach wie vor geprägt von Understatement, von intelligentem Witz für viele Middle-of-the-Road-Amerikaner einfach viel zu abgedreht. Also so künstlerisch abgedreht, wo man einfach nicht folgen konnte. Und da denke ich jetzt, weiß ich nicht, Tips for Teens zum Beispiel, ein Song, wo eben zwei Mit-30er irgendwelche Tipps geben für Teenager, wo es um Picky-Creme geht und solche Sachen. Also es ist schon wirklich absurd bis seltsam teilweise und das haben sie durchgezogen. Die musikalische Verpackung finde ich halt so ein bisschen
schwankend.
Schwankend, ja, aber das ist natürlich auch jetzt aus der Retrospektive leicht gesagt, weil ich weiß, was danach noch für tolle Platten kamen.
Und da sind wir schon direkt beim nächsten Thema und wo du schon auch von abgedrehten Songtexten redest. Ich lese hier auf der Tracklist schon Eaten by the Monster of Love. Wir sind nämlich jetzt beim Album Angst in My Pants von 1982 und das ist laut deiner Liste ein mitteldurchschnittliches Album der Sparks, aber das Beste der gesamten 80er. Warum? Was ist passiert?
Ja, aber Angst in My Pants, da haben sie sich tatsächlich wieder ein bisschen aufs elektronische Element fokussiert. Ich fand, die Gitarren waren da wieder ein bisschen im Hintergrund. Das von dir jetzt angesprochene Lied Eaten by the Monsters of Love, das habe ich dann auch über die Serie Gilmore Girls wieder kennengelernt. Es war auch toll, dass die da später in den Nullerjahren auftreten durften. Also auch wirklich mit dem damals neuen Song Perfume sind sie dann quasi in der Serie selbst als Duo aufgetreten. Mhm. Ja, also diese Phase fand ich auf jeden Fall spannend, dass sie da 82 wieder ein bisschen mehr auf das Elektronische zurückgekommen sind. Stimmt, Ron hat auf dem Song auch einen Text über seinen Schnurrbart mit Mustache geschrieben. Also es gab einfach immer viele irrwitzige Lyrics zu entdecken. Man musste sie halt nur entdecken wollen.
So ein bisschen. Das ist das Ding. Das ist ja eigentlich wieder schön, wo du gerade von Gilmore gehört sprichst. Ich finde das immer sehr schön, wenn Filme oder Serien so Music Supervisors haben, die halt auch mal wirklich wühlen und die es halt nicht eben, keine Ahnung, sagen, könnten doch Take On Me nehmen für einen 80er-Vibe oder so, sondern im Grunde sowas wirklich nochmal ausgraben. Ich meine, das sieht man ja immer wieder. Gerade geschieht das sehr in den 2000ern gefühlt, dass Songs so ihr unverhofften zweiten Frühling erfahren. Und das ist ja schön, dass das zumindest für den Track hier auch passiert ist. Ein Album später, 1983, in Outer Space, nehme ich jetzt mal deine härteste Formulierung raus, zu kalkuliert.
Ja.
Wir haben radiotauglichen Synthpop.
Ja, kann man schon sagen. So ein bisschen mache ich Ihnen da halt den Vorwurf, der eigentlich gar keiner ist, weil ich kann Sie verstehen, dass Sie damals das Gefühl hatten, es kann doch nicht wahr sein, dass jetzt irgendwie alle um uns herum Popstars werden. Nur bei uns klappt es irgendwie nicht.
Ein verständlicher Frust, aber ja.
Ja, es ist einfach, die Texte, wie ich schon betont habe, waren nach wie vor witzig, da gab es immer etwas zu entdecken, aber die Umsetzung, das war natürlich dann alles so ein bisschen geradlinig, da war eine Band mit Gitarre, Bass und da war ein Keyboardspieler und das kam irgendwie so zusammen, das haben leider sehr viele gemacht. Mir fehlt da persönlich einfach das Alleinstellungsmerkmal, wobei bei diesem Album Cool Places tatsächlich ein Hit wurde, ein Duett mit Jane Whitlin. Und es gab den schönen Song All I Ever Think About Is Sex, was sie auch aktuell auf der Mad-Tournee dieses Jahr live gespielt haben. Außer in Köln, bei dem Konzert, bei dem ich war, denn da war es ja zu heiß. 38 Grad gab es da an dem Tag.
Okay, du sprachst von, da fehlt dir ein bisschen zu sehr das Alleinstellungsmerkmal. Deshalb lass mal noch mal ganz kurz ein Album zurückspringen, denn es wird mal Zeit, dass für alle, die uns zuhören und denen die Sparksafe-Anhieb nicht sagen, dass wir mal ein Lied in unsere Playlist packen. Würdest du da irgendwas vom 82er-Album wählen auf Anhieb? Vielleicht eher was Bekanntes als ein großer Geheimtipp?
Ja, da würde ich den Titeltrack wählen, Angst in My Pants, weil es einfach wirklich ein toller Song geworden ist. I Predict war aber, glaube ich, die Single oder zumindest die erste Single. Und die ist mir persönlich aber so ein bisschen zu machohaft. Da haben sie sich ein bisschen wieder in diese alte Rockpose versteift, die sie in den 70er Jahren schon mal auf dem Big Beat-Album versucht haben. So ein bisschen hardrockig, das war jetzt nicht so mein Ding. Aber Angst in My Pants ist super. Und haben wir da vorhin schon über das Cover gesprochen, wo man Ron und Russell als Hochzeitspaar sieht. Und
inklusive Braut mit Schnuppi, ne? Ja.
Ja, genau. Der Schnurrbart, wunderschön. Also es ist wirklich ästhetisch eine Freude. Und ja, aus heutiger Sicht auch nicht nachvollziehbar, dass die Leute das damals nicht einfach aufgrund des Covers schon gekauft haben.
Wahre Worte, nicht die Modern Talking, die wir brauchen, aber die, die wir verdienen. Nee, andersrum. Okay, wir nehmen das einmal zum Anlass und packen euch Angst in My Pants und auch I Predict einmal in unsere Spotify-Playlist. Ihr kennt das, ihr geht einmal in die Shownotes, da findet ihr den Link zu unserer Playlist und könnt immer direkt zur Folge zurückspringen. Für alle, die uns auf anderen Plattformen hören, hört einfach auf der Plattform eurer Wahl kurz rein und wir machen sofort weiter. Jawohl, das waren Angst in My Pants und I Predict von den Sparks. Und wir können mal ein bisschen den Schleudergang einlegen und uns mal kurz durch die noch verbleibenden drei Alben der 80er Jahre wühlen. Und schon wieder ein Jahr später, ich würde mal sagen, spätestens wenn wirklich der Synthpop in jegliche kommerzielle Richtung
in mittlerweile. Vollendung.
Ja, das wollte ich natürlich sagen, genau. Pulling Rabbits Out of a Hat, ja. 1984. Ich glaube, das ist das denn eines deiner schlechtbewertetsten, oder?
Ist auch relativ weit hinten gelandet, aber zu diesem Album muss ich einfach sagen, es hat einen der besten Songs überhaupt des ganzen Jahrzehnts von den Sparks, nämlich With All My Might.
Okay.
Ein Thema für die Shownotes, Alex, auf jeden Fall. Dieser Song ist underrated ohne Ende und ja, steht natürlich auch auf diesem Album Meter weiter raus. Ein wunderschöner melodiöser Popsong, der natürlich, wenn du jetzt das Jahr 84 ansprichst, wenig mit Wild Boys oder People Are People zu tun hat. Aber dass er im Radio nicht besser abgeschnitten hat, egal in welchem Erdteil, ist mir unbegreiflich.
Also, kannst du es dir erklären? Ich meine, wir können ja jetzt hier auch mal vom Song uns lösen und das mal generell fragen. Kannst du dir bei sowas erklären, warum es, wie auch oft davor und oft danach, nicht geklappt hat? Ist es dann das Upgrade der Texte, was du jetzt ein paar Mal angesprochen hast? Oder ist es Pech? Oder ist es zu wenig Botox? Ich habe keine Ahnung. Was sagst du?
Lemmy Kilmister hat es ja, glaube ich, mal gesagt. Du musst einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Menschen treffen.
Tja.
Und so ein bisschen hat es den Sparks eben daran auch gemangelt. Also,
obwohl sie Marauder so früh getroffen haben, ja.
Eigentlich schon, ja. Weil was ist an einem Song wie With All My Might falsch? Sogar das Video ist witzig. Also wir reden ja hier vom MTV-Zeitalter schlechthin, von dem die Sparks übrigens 2-3 Jahre vorher auch schon profitiert haben mit der Kollabo, die wir angesprochen haben. Ich glaube, Cool Places ging damals auch schon durch die Decke, in Amerika zumindest. Genau, und Pulling Rabbits Out of a Hat war ein absoluter Flop. Also hat sich schlechter verkauft als das Vorgängeralbum und auch noch schlechter als Angst in My Pants. Die Plattenfirma hatte die Faxen dicke und hat die Band vor die Türe gesetzt. Mit dem, der Legende nach, mit dem Spruch, warum könnt ihr denn nicht Musik komponieren, zu der man tanzen kann? Music that you can dance to. Und dazu kommen wir, glaube ich, dann auch gleich.
Dazu kommen wir, jawohl. Okay, also ich höre raus, also es gibt Alben, die lohnen sich für einen einzigen Track und ich höre so ein bisschen raus, bei Pulling Rabbits Out of a Head ist das der Fall oder es gibt ja auch einfach die Singles zu kaufen, im Zweifelsfall, aber nach deinen Lobpreisungen packen wir die natürlich auch direkt in die Playlist With All My Might vom 1984er Sparks Album. Bis gleich. Und da sind wir wieder im Boys of Summer Podcast und wir haben schon gehört, mit welchen Worten die Band rausgeworfen wurde von ihrer Plattenfirma. Und bei sowas gibt es ja viele schöne Geschichten. Ich erinnere nur an Grönemeyer, der nach 4 Alben von einer Plattenfirma nicht entlassen, aber der Vertrag gekündigt wurde, weil halt nichts lief. Und beim 5. Album entschied er sich dann einfach mal selber zu produzieren. Und dieses Album nennt sich Bochum und ist heute das 4. oder 5. verkaufte Album in Deutschland überhaupt. Kurzer Exkurs. Wir haben zwei...
Guter Vergleich, Herbert des Sparks. Gefällt mir sehr gut.
Jetzt müssen wir mal gucken, ob das nächste Album auch wirklich das Bochum des Sparks ist. Wir haben 2 Jahre Pause zum ersten Mal. Mhm. Dann erschien 1986 Music That You Can Dance To. Und jetzt musst du mir sagen, die 2 Jahre Pause, machen die sich bemerkbar? Und wenn ja, positiv oder negativ?
Die machen sich insofern bemerkbar, als die Band tatsächlich einen Song im Vorjahr, also 85, komponiert hat, Change, der eher langsam ist, also fast schon eine Ballade und wirklich auch radiotauglich geworden ist. Er lief auch in manchen Ländern, aber halt nur so mittelmäßig. Warum die Band aber den nicht auf das 86er-Album genommen hat, kann ich auch nur mutmaßen. Wie der Titel schon andeutet, ist es ein sehr tanzbares Album, aber mit wirklich all den 80er-Symbols, die man sich so vorstellen kann. Also es ist einfach... Wenn du es heute hörst, gibt da so gewisse Alben, zum Beispiel Peter Gabriel's So, da ist das Songwriting natürlich auch extraordinär, aber das kann ich mir eigentlich auch nicht anhören, weil es einfach so die klassischen 80er-Produktionstechniken widerspiegelt. Und das ist bei dem Sparks-Album eben auch so. Und leider mangelt es dem Songwriting aber auch an der gewohnten Klasse der Vorgängeralben.
Wir sind natürlich auch in einer Phase, wo einfach High Energy mittlerweile die 80er regiert, ne? Also Frankie ist da und ja. Du schreibst es auch schon grob. Du sprichst von einem Stock Aitken Waterman Sound.
Ja.
Und das ist natürlich, neutral gesagt, ein absolutes 80er Phänomen. Boys of Summer Podcast Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das natürlich. Stock Aitken Waterman verantwortlich. Schmücken wir. Gefeiert für. Ne, Rick Astley, Bananarama, Laura Branigan und nach hinten raus noch andere Exemplare.
Daran ist auch überhaupt nichts auszusetzen. Ich habe auch mit Pete Waterman ein ganz, ganz tolles Interview geführt.
Oh ja.
Wirklich ein super sympathischer Zeitgenosse. Und die haben auch damals, also Leute wie Rick Astley oder Kylie Minogue, die wurden ja Superstars. Also das ist ja ein Sound gewesen, der die Epoche geprägt hat. Und das ist vielleicht so der einzige Punkt, der kam natürlich auch in dieser angesprochenen Sparks Brothers Doku nicht raus. Ich glaube 1986 und dem nachher noch folgenden 88er Album, da war die kreative Luft einfach schon ein bisschen raus und sie wollten dann wirklich auf Gedeih und Verderb so ein bisschen Ruhm abschöpfen, den die anderen, die ganzen Epigonen gerade genossen haben.
Aber ohne komplett Aufgabe ihrer gewohnt quirligen Art dabei halt.
Ja, aber musikalisch war das schon dünner.
Ist halt die Frage, was wäre passiert, wenn sie sich wirklich Stock Aitken Waterman eingeladen hätten? Keine Ahnung, wer weiß, was daraus geworden wäre. Aber ja, guter Hinweis, tolles Interview von dir bei laut.de. Schaut mal rein, von 2016 ist das. Und ich kann wieder nur den deutschen Stock Aitken Waterman Dieter Bohlen zitieren mit die singen Lucky, Lucky, Lucky und wir singen Louis, Louis, Louis und das soll deshalb hier zueinander weniger wert sein, oder was? Ja. Wir sind beim letzten Album der 80er angekommen. Wir sind jetzt im Jahr 1988 und zwar bei Interior Design.
Ja, da gibt es, glaube ich...
Das Wort Sargnagel fällt in deiner Review.
Ja, danke Alex. aber ich glaube jetzt nicht, dass ich die HörerInnen von euch auf die Palme bringe, die sich mit der Band auch annähernd lange beschäftigt haben wie ich. Es ist wirklich der Tiefpunkt. Also es ging nicht mehr viel, ja. Im Rückblick gleich gesagt, weil danach haben sie auch wirklich eine 6-jährige Pause eingelegt. Viele, inklusive Alex Kapranos von Franz Ferdinand, dachten ja auch, die Band hätte sich aufgelöst. Niemand wusste das bis Mitte der 90er. Und ja, die Platte klingt ideenlos. Ein Song heißt Madonna. damals wohl der größte Popstar. Aber auch da hat Ron irgendwie seine Fähigkeit verloren, ein Alltagsthema oder ein populäres Thema auf eine neue Ebene zu hieven, um es irgendwie interessant darzustellen. Ich finde es eher flach. Könntet ihr auch wenig andere Songtitel nennen aus dem Kopf? Vielleicht noch, auch sehr seltsam für meine Begriffe, Stop Me If You Heard This Before ist fast original. Derselbe Songtitel wie das im Jahr davor erschienene Lied von den Smiths. Deren Sänger Morrissey hatte sich zuvor auch schon als Sparks-Fan geoutet. Also es ist relativ relativ wahrscheinlich, dass Ron Mayall wusste, dass Morrissey Sparks-Fan ist und sich vielleicht so einen kleinen Scherz erlaubt hat. Aber es hilft leider nichts, dieses Album jetzt zu genießen in voller Länge.
Das ist ja irgendwie auch interessant, wo du gerade sagst, da outet sich jemand als Sparks-Fan und dann wird, also ich sag mal, bei einem Titel von dieser Länge kann man ja schon wirklich davon ausgehen, dass es jetzt kein Zufall ist. Es ist ja nicht irgendwie, das heißt ja nicht Heaven oder so, es ist ja wirklich ein sehr langer Titel, den du gerade genannt hast. Krass, da fragt man sich ja irgendwie, tauscht sich das jetzt langsam um? Wer beeinflusst, auch wenn es jetzt hier ein Songtitel ist, aber das ist ja, glaube ich, auch bei späteren Pet Shop Boys Vergleichen Thema. Wer beeinflusst hier eigentlich wen? Oder dreht sich das vielleicht irgendwann um und kann das auch so eine Wechselbeziehung werden, möglicherweise?
Ja, Pet Shop Boys ist ein guter Einwand von dir. Die sind natürlich auch bei eurem Podcast Dauerthema. Nicht umsonst haben natürlich die 80er ziemlich geprägt. Das Verhältnis zu den Sparks und umgekehrt war aber für meine Begriffe immer so ein bisschen schwierig. Also die Sparks selber haben in den 90er Jahren nach ihrem Comeback sich eben von den ganzen nachgewachsenen Jungjournalistinnen anhören müssen, dass sie die Pet Shop Boys nachahmen. Das fanden die
weil
beiden.
Weil die dachten, das wäre eine neue Erscheinung quasi.
Ja, genau, auch. Genau. Und weil die Musik halt nun mal so klang wie.
Und der starre Typ am Keyboard spielt nur vor sich hin.
Und das auch noch optisch, genau. Aber ja, Mitte der 90er hatten die Pet Shop Boys ihren Trademark-Sound und dann hat man die Sparks mit ihnen verglichen. Das fanden die Males weniger lustig. Und es soll wohl auch von Neil Tennant mal eine relativ brüske Reaktion gegeben haben auf die Frage hin, ob sie die Sparks imitiert oder plagiiert hätten ein bisschen am Anfang. Es ist mir nicht so ganz klar, wie da die Beziehung zueinander ist, aber Fakt ist, dass in den Ende der 80er waren die Sparks nicht mehr mit diesem schönen Zitat vergleichbar, dass ihre Musik so ähnlich ist wie Frank Lloyd Wrights Arbeiten. Also feinstes Material, etwas asymmetrisch. Das kippte dann doch ins extrem asymmetrische Ende der 80er Jahre.
Okay, also wir hören schon, du redest deutlich wohlwollender über die 90er. Wenn wir hier irgendwann mal sitzen mit Rhythm of the Night, der 90er Podcast, dann können wir da gerne anschließen. Aber ganz klar nur, würdest du denn dann die 90er, würdest du dann jetzt hier das 94er Album, würdest du das als totale Lossagung all dieser oft auch fehlgeschlagenen Instrumente der 80er sehen? Oder erkennst du da, du sagst jetzt Pet Shop Boys Kopie, du erkennst da schon noch Wege, die in den 80er ausgelotet wurden, aber naja, oder ausgesiebt wurden, sag ich vielleicht mal, die in den 90ern ihnen auch noch zugute kamen. Egal, ob jetzt technologisch oder kompositorisch.
Also ich habe tatsächlich die beiden Sparks-Alben, von denen wir gerade sprechen, in den 80ern, habe ich nochmal verglichen mit den ersten beiden Pet Shop Boys-Alben, Please und Actually. Und da haben es die Pet Shop Boys einfach geschafft, mit einem cooleren Sounddesign zu altern. Also das ist einfach, du hörst diese typisch blechernen Hi-Hats und so, das ist halt auf den Sparks-Alben eben viel deutlicher noch als bei, ja, diese blechernen, diese Orchesterschläge.
Ah ja, Orchesterhits, ja, ja.
Mhm. Genau, die Orchestral Hits sind bei den Pet Shop Boys einfach viel besser zu ertragen als auf den beiden.
Ja, wir sehen es, ich habe mit was Existenz-Intro im Ohr direkt. Ne? Bam, bam,
bam, ja, bam, bam. Genau, genau. Aber ja, nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Also 94 haben sie auch ihr eigenes Studio aufgebaut und hatten dann keine wirkliche Drucksituation mehr mit Labels, die Forderungen stellen. Und ich glaube, das hat ihnen auch... Es kam ihnen auch entgegen, hat ihnen gut getan, dass sie dann den Dance-Pop-Sound, der in den 80ern noch relativ schwerfällig klang, dass sie den halt richtig in richtig tolle Songs umgemünzt haben. Ich meine, When Do I Get to Sing My Way ist einer der besten Dance-Pop-Songs der 90er Jahre.
Das wollte ich gerade fragen. Was können wir denn als kleine Ausnahme vielleicht in unsere Playlist noch packen aus den 90ern? Aber
When Do I Get to Sing My Way müsst ihr auf jeden Fall reinnehmen. Vielleicht direkt als Kontrast zu einem Song von dem 86er-Album. Da würde ich jetzt nicht den Titeltrack nehmen, Music That You Can Dance To, auf den stehen die Sparks scheinbar. Der ist auch dieses Jahr noch im Live-Programm. Aber es gibt da eigentlich einen schöneren Song, nämlich Armies of the Night. Der hat wirklich auch einen super Refrain und zeigt auch nochmal die melodiöse Klasse der Band. War aber, glaube ich, nicht mal eine Single. Also es gibt einen sehr sehenswerten Ausschnitt von Music That You Can Dance To 1986 in der Thomas Gottschalk-Sendung. Na sowas.
Okay, also wir hören schon raus, ein weiterer Stolperstein in der Karriere der Sparks könnte hier und da auch vielleicht mal die Single-Auswahl gewesen sein. Zum Glück haben wir es heute in Podcast-Zeiten einfacher. Deshalb packen wir euch jetzt einmal von 86 Armies of the Night und anschließend aus den 90ern When Do I Get to Sing My Way in die Playlist und hören uns gleich wieder. Ihr habt reingehört und seid ein bisschen schlauer, warum es sich manchmal doch auch lohnen könnte, Musik von nach 1989 zu hören. Zugespitzt gefragt, Michel, wäre die Popwelt ohne Sparks ein langweiligerer Ort?
Auf jeden Fall. Die Band hat für meine Begriffe sehr viel Witz, Humor, Understatement in ihre Songs gepackt, wie man sie selten im Pop antrifft. Heutzutage ist man immer sehr auf Legenden fixiert, sei es Stadionkonzerte, Bands, die einfach einen großen Single-Hit-Katalog aufweisen und den haben die Sparks eben nicht. Sie bleiben also bis ins hohe Alter, bis heute eine Entdeckerband, wo man sich reinfuchsen muss und ich bin froh, dass durch den Hype der Filmdoku und des Musicals sich immer mehr Menschen finden, die Musik von den beiden zu entdecken. Und man muss auch sagen, sie sind jetzt Ende 70 und sind innerhalb von, ich glaube, 3 Jahren zweimal auf Welttournee gegangen. Es sind einfach Getriebene. Also die müssen einfach ihrer Leidenschaft Ausdruck verleihen, indem sie vor Menschen ihre Musik aufführen. Und das macht mich so hoffnungsvoll, dass man sie vielleicht in 2 Jahren nochmal live sehen kann.
So ist das. Und zum Glück bringst du ein bisschen Licht ins Dunkel. Ich glaube, weil wenn irgendwas überfordernd ist, dann auch wenn ich irgendeine Band anfange zu hören und sehe, die haben 28 Alben, da wird man manchmal schon ganz gerne schreiend davonlaufen. Jetzt sag mal generell, wir wissen ja, wir haben ja eben schon über die frühere Folge mit dir gesprochen. Welches Sparks-Album, ganz gleich aus welchem Jahrzehnt, würdest du denn jetzt einem Depeche Mode Ultra-Fan empfehlen?
Oh, ein Depeche Mode Ultra Fan, der ist wahrscheinlich auch 80er Fan, denn da sind die besten Alben entstanden.
Genau, aber natürlich auch irgendwie ein leicht düstererer Fan oder so vielleicht.
Ja.
Oder lässt sich das so gar nicht übertragen, wie ich das frage?
Also ich frage mich das als Fan ja selber. Und ich hatte ja zum Glück auch die Gelegenheit, mit Russell und Ron schon Interviews zu führen und habe da auch schon gefragt, welche 3 Alben kannst du denn von euren 28 oder damals 25?
Ja.
Empfehlen oder welche stechen für dich heraus? Und dann kam als Antwort, das schönste Album ist immer das Debütalbum. Da denken halt viele auch daran zurück, wie sie als unbekannte Teenager, 20-somethings, überhaupt den Schritt ins Plattenstudio geschafft haben. Aber was deine Frage, worauf du mit deiner Frage abzieltest, Number One in Heaven von 1979 ist natürlich eine Wegmarke. Da haben sie ihr Synthie-Pop-Konzept gefunden und in den 80ern waren sie für mich eine Band. Ich kann mir ein komplettes Album voller super Songs rauspicken aus allen 6, 7 Studioalben, die sie gemacht haben, aber ein Album als Gesamtkunstwerk aus den 80ern haben sie für mich nicht veröffentlicht. Da würde ich schon auf 2002 tatsächlich gehen, auf Little Beethoven, wo sie sich mit dieser ganz verrückten, orchesterartigen Steve Reich Minimalismus Popmusik also selbst neu erfunden haben, muss man wirklich sagen, weil alle Alben nach 2002 haben diesen Repetitionsansatz und das ist wirklich eine ganz neue Richtung, die sie da eingeschlagen haben.
Da gibt es noch einiges zu holen auf jeden Fall. Dann noch eine Frage. Best würdest du sagen, welche Band schuldet den Sparks am meisten Dank?
Ja, ist ein bisschen einfach zu sagen jetzt, dass das eben diese ganzen berühmten Pop-Duos sind, wie Erasure oder Pet Shop Boys. Aber das ist eins der ganz großen Verdienste von der Sparks Brothers Doku. Da sind Leute dabei, von denen man nie geglaubt hätte, dass sie irgendwas mit dieser Band zu tun haben oder das toll fanden, was die gemacht haben.
Your favorite band.
Genau. Zum Beispiel auch Flea von Red Hot Chili Peppers, der ja da auch auftaucht und verschiedene Facetten der Band lobt. Und für meine Begriffe witzigerweise gar nicht darauf anspielt, dass es 1984 diesen Auftritt gab, wo die Red Hot Chili Peppers, damals glaube ich noch ohne erstes Album, Vorband waren in L.A. von den Sparks.
Wahnsinn.
Ja, da gibt es auch tolle Geschichten. Die Sparks haben ja auch 1975 mit Kraftwerk einen Auftritt gemacht, woran sich aber leider weder Ron noch Russell erinnern können. Aber es gibt Konzertplakate. Es hat existiert.
Hammerhart. Michael Schuh bringt Licht in die dunklen Ecken der Sparks 80er. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wenn euch das gefallen hat und ihr noch mehr in die Sparks-Welt eintauchen wollt, dann checkt auf jeden Fall einmal die Liste auf laut.de Sparks, alle Studioalben im Ranking und schreibt uns auch gerne, was für Perlen der Diskografie ihr noch gefunden habt und wo es sich auch lohnt, über die 80er hinaus nachzuhören. Genauso, wenn ihr natürlich der Meinung seid, dass hier sehr viel Quatsch erzählt wurde und eigentlich jedes 80er-Album eine unvergleichliche Perle sei. Wir wollen das wissen. Ihr könnt uns kontaktieren über Facebook und Instagram unter dem Handle Boys of Summer Podcast. Und wenn ihr dazu beitragen wollt, dass wir diesen Podcast am Laufen halten können, dann könnt ihr uns auch gerne auf Patreon unterstützen. patreon.com/boysofsummerpodcast. Wir freuen uns sehr. Vielen lieben Dank, Michel, dass du wieder dabei warst, hier in unserem Außenstudio am Bodenseeufer. Und die Abschlussfrage muss natürlich sein, wenn du bei den Sparks wärst, wer wärst du, Ron oder Russell?
Da ich lieber im Hintergrund agiere, würde ich mich sofort ans Keyboard setzen und auch schräge mimische Verrenkungen vollführen.
Dann sind wir doch mal für den Moment froh, dass dieser Podcast nur im Audioformat erscheint und ihr unsere mimischen Verrenkungen nicht sehen müsst. Vielen, vielen Dank, Michael.
Danke, dass du wieder dabei bist. Und ich freue mich schon auf die nächste Einladung, Alex.
Unbedingt. Wir sehen uns. Bis dahin.
Ciao.